Wie gut und wie heilsam ist es, wenn das Kyrie zu einem Halleluja wird, oder? Wenn das Herr erbarme dich zu einem Lobpreis heranbricht und zu einem Halleluja, wo Gott geehrt wird. Und das war für mich eine ganz eindrucksvolle Lobpreiszeit, weil genau das, fand ich, ist passiert. Von dem Kyrie, wo wir manches, was erbarmungswürdig ist und was schwer ist, wir hindurchgekommen sind zu einem Halleluja, zu einer Freude vom Thron Gottes. Danke, dass ihr uns damit reingenommen habt. Danke, dass ihr uns dort hineingeführt habt. Den Predigttext für heute, der nimmt es im Endeffekt nochmal mit auf. Heute ist wieder so ein schöner roter Faden, den man sich nicht ausdenken kann. Den kann nur der Herr machen. Ich lese uns aus 1. Mose 22 ab Vers 1. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem Berg, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham auf, früh am Morgen, und sattelte seinen Esel. Und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel? Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Und er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer da an der Stelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort: Der Herr wird dafür sorgen. So dass man noch heute sagt: Auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu. Und er sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Und Abraham kehrte wieder zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham wohnte in Beersheba. Jesus, danke für dein Wort. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du zu uns redest, in unsere Situation. dass du unsere Herzen bewegst und dass wir dich tiefer und näher kennenlernen. Das wünschen wir. Danach sehnen wir. Und wir bitten dich, dass es durch dein Wort geschieht, dass du uns mehr und mehr deine Ratschlüsse offenbarst. Amen. Herr aller Welten, nicht wegen unserer Verdienste legen wir dir unsere Bitten vor, sondern wegen deines großen Erbarmens. Was sind wir? Was ist unser Leben? Was ist unsere Liebe? Was ist unsere Gerechtigkeit? Was ist unsere Hilfe? Was ist unsere Kraft? Was ist unsere Stärke? Was sollten wir vor dir sagen, ewiger, unser Gott und unserer Vorfahren? Der Mensch hat keinen Vorzug vor dem Tier, denn alles ist nichtig. Wir aber sind dein Volk, Kinder deines Bundes, Kinder Abrahams, der dich liebte, dem du auf dem Berg Moria ein Versprechen geschworen hast. Wir sind Nachkommen Jitzraks, seines Einzigen, der auf dem Altar gebunden wurde. Ein Gebet aus dem Judentum. Ein Gebet, was bis heute immer wieder in Vorbereitung auf das Morgengebet gesprochen wird. Ein Gebet, wo ganz viele Fragen, die unser Leben beschäftigen und betreffen, gestellt werden. Ein Gebet, was die Tiefe dieses Geschehens, von dem wir gerade im Bibeltext gehört haben, anspielt. Und ein Gebet, was die Juden bis heute immer wieder tröstet, genauso wie diese Geschichte, in die wir jetzt einsteigen wollen. Gott fordert von Abraham das Undenkbare. Gott kommt zu Abraham und fordert: Opfer deinen Sohn an dem und jenem Ort. Den Ort, den ich dir nenne, dort geh hin und bring deinen Sohn als Opfer dar. Und dann ist es für jemanden, der diese Geschichte vielleicht das erste Mal hört, überraschend, dass Abraham geht. Gehorcht. Für jemanden wie vielleicht die meisten unter uns ist es was, wo wir sagen, ja, die Geschichte gehört zum Allgemeingut. Das haben wir schon so oft gehört, das ist ja jetzt kein Problem. Aber wir sehen, wenn wir diese Geschichte auf uns wirken lassen, dass dort ein Spannungsbogen aufgebaut wird, der vielleicht manchmal gar nicht so einfach ist und der uns ganz schön mitnimmt. Und vor allen Dingen, wenn wir in den Situationen sind, wie in Abraham oder in Isaak, dann merken wir, hier geht's ans Eingemachte. Hier wird's gefährlich und hier wird Gott plötzlich komplett unverständlich. Wie kann es sein, dass man seinen einzigen liebgewordenen Sohn opfern soll? Wie kann Gott denjenigen, wo er gesagt hat, da ist Verheißung, das ist der verheißene Sohn, mit diesem Sohn will ich ein riesiges Volk machen, wie kann er fordern, dass dieser Sohn hingerichtet wird, geschlachtet wird, wie es in meiner Übersetzung hier hieß? Das sind Fragen, auf die wir keine einfache Antwort zunächst erstmal finden. Ich möchte uns trotzdem ein Stück auf eine Spur mitnehmen, weil es überrascht ja wirklich, dass Abraham aufsteht, frühmorgens und geht. Und das Interessante ist, ich habe es diesmal so gemacht, dass ich mir in Vorbereitung dieser Predigt nicht nur die christlichen Übersetzer oder Kommentatoren angeschaut habe, sondern ich bin mal ins Jüdische gegangen und habe mal geguckt, was die über diesen Text so schreiben. Und das fand ich hochinteressant, wie die mit diesem Text umgehen. Das Erste, was ich gefunden habe, war, Gott spricht am Anfang, ganz zu Beginn, zu Abraham. Und da kommen zwei Worte vor, die wir in unserem Predigttext heute wiederfinden. Geh hin. Lech, lecha. Am Anfang des Lebens mit Gott, am Anfang dieser Berufung Abrahams, lech, lecha. Geh hin. In 1. Mose 12,1 heißt es, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in deinem Namen sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Geh hinaus. Und dieses Hinausgehen Abrahams zu Beginn war ein Hinausgehen aus Bekanntem, war Hinausgehen aus dem, was ihm vertraut und das, was ihm zu Hause war. Hinaus aus deinem Land, hinaus aus deiner Verwandtschaft, hinaus aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Am Ende geh hinaus an den Ort, den ich dir zeigen werde, auf den Berg Moria. Geh hinaus. Hinausgehen am Anfang, hinausgehen am Ende, im letzten Gespräch, was Gott mit Abraham führt. Das ist die letzte Geschichte, die Gott und Abraham im Gespräch zeigt. Diesen Bibeltext, den wir jetzt gelesen haben. Abrahams Leben ist umringt, umfasst von geh hinaus. Lech, lecha. Und vielleicht ist auch deswegen Abraham gegangen, ohne Fragen zu stellen, ohne mit Gott erstmal zu diskutieren, weil er diesem Ruf schon einmal gehorcht hat. Und weil er diesem Gott schon einmal gefolgt ist und mitbekommen hat, dass in allen Höhen und Tiefen, in allen Versagen, aber Gottes Treue da war. Sein Bund immer wieder bestätigt, erneuert und immer wieder geschlossen wurde. Mit diesem Mann, mit Abraham. Und jetzt geht er. Er geht zu diesem Ort. Er geht in das Land Moria. Und das Land Moria ist eine Bergkette. Das sind mehrere Hügel. Ja, Hügel trifft es, denke ich, besser. Aber eine Bergkette. Und Abraham geht. Das heißt, er macht sich früh morgens auf. Das heißt, Abraham schiebt nichts auf. Er geht frühs. Er hat es zwar nicht eilig, aber er will Gott beim Wort nehmen. Und er gehorcht, er folgt ihm. 3 Tage ziehen sie hindurch. Und dann erkennt Abraham am 3. Tag diesen Berg, diese Bergkette. Die Knechte werden zurückgelassen und er geht mit seinem Sohn hinauf auf diesen Berg. Auf diesen Berg Moria. Und dort wird alles bereitet. Ein Altar. Das Holz wird aufgeschlichtet. Und dann nimmt Abraham seinen Sohn und er bindet ihn und legt ihn auf diesen Altar. Wenn wir das hören, puh, es ist schwer. Kann Gott wirklich Menschenopfer fordern? Kann Gott wirklich das wollen? Kann Gott wirklich diesen Punkt von Abraham einfordern? Was ist mit diesem Gott, der barmherzig ist, der großes Erbarmen hat? Ich weiß nicht, was Abraham in diesen Momenten gedacht hat. Ich weiß nicht, ob er die ganze Verheißung, die dort da war, erstmal in Frage gestellt hat, die er bekommen hat. Abraham gehorchte. Und das Interessante ist, Abraham, und da hier kommt ein erstes Mal ein Wort in der Bibel vor. Er spricht zu diesen Knechten: Ihr bleibt hier, ich und mein Sohn, wir wollen hinaufgehen auf den Berg und anbeten. Wenn wir über Anbetung in diesem Kontext nachdenken, merken wir, dass es nichts Oberflächliches ist. Stellen wir fest, dass es Anbetung betrifft, die tiefsten Tiefen unseres Lebens. Anbetung betrifft etwas, was nicht einfach oberflächlich darüber weggeht, sondern was diesen ganzen Schmerz eines Vaters in dem Falle mit beinhaltet. Und wo es um Gehorsam geht, Gott gegenüber. Wir gehen hinauf und wir wollen anbeten und dann wollen wir wieder zu euch zurückkommen. Abraham hat diesen letzten Strohhalm, den er hat. Er kennt Gott und er sagt, vielleicht, wenn ich das auch mache und wenn ich gehorsam bleibe, wird Gott vielleicht meinen Sohn aus den Toten wieder auferwecken. Abraham, der Vater des Glaubens. Und trotzdem ist es etwas, wenn wir diese Geschichte bis hierhin nachvollziehen, ist es was, wo ich glaube, wir ganz häufig verstehen oder uns wiederfinden. Vielleicht im Vater, der etwas Geliebtes hingeben soll oder dem etwas Geliebtes genommen werden soll, in den Brüchen unseres Lebens. Vielleicht ist es aber auch, dass wir uns manchmal fühlen wie Isaak, gebunden, irgendwie zur Hinrichtung bereit, wo wir überhaupt keine Möglichkeiten mehr haben, wo wir überhaupt keine Mittel mehr haben, wo alle unser Latein zu Ende gekommen ist. Und wir liegen da und wir warten eigentlich bloß noch, dass es irgendwie aufhört und beendet wird. Ich habe uns ein Video mitgebracht. Julian, du darfst mal speichern. Ich habe uns ein Video mitgebracht mit einem Zeugnis von, wenn man plötzlich so eine Geschichte hört. Eine Geschichte, wo so viel Schmerz und so viel Schweres da ist. Wo so eine Schale, die am Anfang so schön aussah, zerbricht und man vor den Scherben seines Lebens sitzt und vielleicht wirklich Gott in dem Moment nicht versteht. Wo alles, was dort irgendwo gewesen ist, plötzlich ins Wanken gerät und der Punkt ist, dass man vor Gott steht und sich fragt, was soll dir das? Wo die Verheißung, die scheinbar so mächtig ist, plötzlich gar nicht mehr so mächtig ist. Vielleicht ist es bei dir eben nicht wie in dieser Geschichte, wo es sich zum Thema Kinder dreht. Vielleicht ist dein Zerbrochensein auf einem anderen Gebiet. Vielleicht ist es eher, vielleicht ist es ja doch was Familiäres, wo du Dinge erfahren hast, wo du eine Verheißung hattest, geglaubt hast, gebetet hast. Und es ist zerbrochen. Was machen wir mit dem Schmerz? Was machen wir mit diesem Zerbruch? Interessant finde ich, dass diese Geschichte im Judentum, die ich uns heute mitgebracht habe, eine Geschichte ist, die unglaublich tröstend für das Volk der Juden ist, für das Judentum. Weil sie in dieser Geschichte sich ganz stark mit dem Isaak immer wieder identifizieren, weil sie sich gebunden fühlen und ausgeliefert. Eine Verbindung ist zum Beispiel der Holocaust im Dritten Reich, wo das Judentum mit einer unglaublichen Macht und Gewalt ausgelöscht werden sollte. Und wo es im Nachgang Rabbis gab, die aber dort gesehen haben, ja, wir sind wie Isaak. Wir liegen auf diesem Altar und wir liegen dort als Opfer. Zerstörung, Wut, Leid in einem unermesslichen Maß. Und gleichzeitig war der Umstand des Dritten Reiches und die massenhafte Vernichtung von Juden der Punkt, weswegen es heute das Land Israel gibt. Ohne das wäre es wahrscheinlich nicht passiert. Ohne das wäre ein neues Volk Israel im Land Israel nicht mehr denkbar gewesen. Gott schafft aus den äußersten Dingen, die wir als Menschen vielleicht gerade so aushalten, doch noch irgendetwas, was wir uns nicht ausdenken können. Er schafft aus diesem Zerbruch und aus diesen Scherben ein neues Gefäß, was ja gekennzeichnet ist von diesem Schmerz, was gekennzeichnet ist von dieser Lebensgeschichte, aber vergoldet, versiegelt und wieder ganz gemacht. Und dann ist es interessant, was Abraham auf diesem Berg sagt, nachdem der Engel zu ihm spricht: Stopp. Ich habe gesehen, dass du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast. Ich habe gesehen, denn nun weiß ich, du fürchtest Gott. Weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Und dann sieht Abraham diesen Widder. Und er sieht, Gott sorgt. Yahweh Jireh. Gott sorgt und Gott sieht in diese Nöte, in diese Zerbrüche unseres Lebens. Und dann ist hier eine tiefe Botschaft darin, die ich gefunden habe. Was immer Abraham dort getan hat, was immer Yitzhak dort erlitten hat, der Ort, an dem alles geschah, bekommt einen Namen. Gott sieht. Der Ort der dunkelsten Gotteserfahrung heißt Gott sieht. Es kommt also in der Finsternis nicht darauf an, dass wir sehen. Für jede Finsternis aber gilt, Gott sieht. Und nicht zufälligerweise ist diese Geschichte von Abraham und von Isaak schon ein Vorläufer von dem, was wir zu Ostern feiern. Dieser Vater, der seinen einzigen Sohn nicht für sich behält. Dieser Vater, der seinen einzigen Sohn hergibt und ihn ans Kreuz gehen lässt. Und dieser einzige Sohn, der sich nicht wehrt, sondern der sich übereignet, sich hingibt. Dieser einzige Sohn, der bis ins Kreuz, bis an den Tod, bis in den Tod gehorsam ist. Abraham wird nicht umsonst der Vater des Glaubens genannt, weil er geglaubt hat, dass Gott noch einen Weg hat, auch wenn er den nicht sieht, und trotzdem ist er ihm nachgefolgt. Jesus ist unser Erlöser geworden, weil er am Kreuz alles bezahlt hat und alles hinweggenommen hat, was uns von Gott trennt. Alle Sünde auf sich genommen, allen Schmerz auf sich geladen. Und wie die Camilla in dem Video am Ende sagt, der jetzt derjenige ist, der weiß, was es heißt, Leid zu ertragen. Und darin kommt Jesus uns ganz nah. Darin ist Jesus auch zu finden und vielleicht sogar mal mehr, manchmal mehr als nur in den schönen Varianten. Ich weiß, ich hatte vor ein paar Wochen, hatte ich schon mal einen Bibelvers gelesen. Ich möchte uns heute nochmal lesen. Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Wir sind Kinder. Und wir sind Kinder dieses Gottes, der liebt, ja, und der liebende Vater ist. Der uns aber in manchen Lebensbereichen auch unerklärlich bleibt oder ist. Der vielleicht manchmal sogar uns so vorkommt, als ist er unser Feind. Weil gerade eben nichts nach unseren Vorstellungen läuft. Und weil Gott plötzlich eben nicht Licht ist, sondern sich irgendwie in Dunkelheit kleidet, obwohl er Licht ist. Aber in dieser Finsternis unserer Seelenerfahrung gilt, Gott sieht. Gott sieht deinen Schmerz. Gott sieht diesen Zerbruch. Gott sieht alle Enttäuschung und Frustration. Und er lädt uns ein, durch Jesus am Kreuz mit seinen ausgestreckten Armen. Komm zu mir und bring's mir. Und ja, das ist ein Weg. Und ja, das ist ein Weg, der nicht wahrscheinlich innerhalb von kurzer Zeit passiert. Das ist ein Prozess, den wir gehen. so wie es im Prozess war, diese Schale wieder herzurichten. Wie wir das verfolgt haben, wie wir das miterleben durften. Aber Gott vollendet, was er begonnen hat. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dann ist es egal, wie viel Brüche im Zwischenfeld ist. Gott kommt damit zurecht. Und Gott hat jede Möglichkeit, daraus was Wunderbares und Wunderschönes zu machen. Und dann kommen wir zu einer Gotteserfahrung, die nicht an der Oberfläche bleibt, sondern die Gott in der Tiefe kennt und die Tiefen des Lebens kennt. Davor brauchen wir keine Angst haben. Warum? Weil Gott selbst in die tiefste Tiefe gegangen ist. Weil er uns dort drin vorausgegangen ist. Und wenn Gott uns in manche Tiefe des Lebens hineinführt, dann dürfen wir ihm dort auch folgen und getrost sein, weil er überwunden hat. Und weil er nicht im Grab geblieben ist, sondern weil er lebt. Und ich glaube, dass das die Hoffnung ist, die diese Welt braucht. Und diese Hoffnung ist die Hoffnung, die wir dieser Welt bringen sollen und bringen dürfen. Mit den Schmerzen in unserem Leben. Mit den Brüchen. Und dann ist es interessant, wie diese Geschichte endet. Jetzt habe ich sie zugeschlagen. Wir suchen sie. Ah, hier ist sie. Sehr schön. Und er sprach: Ich habe bei dir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Hier kommt die finale Bestätigung dieser Berufung. Hier kommt die finale Geschichte, wo Gott sagt: Hey, in deinem Samen soll jeder gesegnet werden. Im Namen Jesu soll jeder Erlösung finden, der an diesen Namen glaubt. Und was gibt es Schöneres und was gibt es auch Kraftvolleres, als das hinaustragen zu dürfen, ihr Lieben? Das zu bezeugen. In der Tiefe, wo man sagt: Ja, vielleicht habe ich Gott in manchen Punkten auch wirklich noch nie verstanden. Aber ich habe ein was begriffen, dass er vertrauenswürdig ist. Das hat Abraham gewusst. Das wusste Jesus. Und darin sind sie uns Vorbilder geworden, an denen wir uns ausrichten dürfen. Ich will uns einladen, dort neu Glaube zu fassen. Neu diesen Glaubensmut in uns Gestalt gewinnen zu lassen. Und vielleicht ist der erste Schritt, um das zu tun, um das zu erleben, Gott diesen Schmerz wieder neu hinzuhalten. Diesen Zerbruch, diese Schale, die da liegt. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, und das Lobpreisteam darf sich nochmal aufmachen. Mit zerbrochenen Herzen preist ihn. Wenn du keine Worte mehr hast, dann preis ihn. Dieses Lied wollen wir nochmal singen, weil das verbindet eben dieses Kyrie und dieses Halleluja. Dieses Kyrie, was wir hier immer wieder in dieser Welt erleben, an uns. Aber auch dieses Kyrie, was wir Gott bringen dürfen, weil es etwas ist, was er in unserem Leben auch hervorbringt.